Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Da ist der RS1. Willkommen beim Treffpunkt. Heute geben wir so richtig Dampf. Das ist eine der Loken, die unterwegs ist auf der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Gestern offiziell eingeweiht, das letzte Teilstück zwischen Gletsch und Oberwald. Ein Riesenfest hat es gestern schon gegeben und das Fest, das geht weiter. Ich stehe jetzt beim Bahnhöfli zu Gletsch, gerade auf der Brücke unter mir unten durch geht die Rotte. Ich habe einen wunderbaren Blick geradeaus Richtung Furka und auf der linken Seite geht es auf den Grimselpass rauf. Unten dran, wenn ich vom Brückli so etwas mehr links zu dem Hotel schaue, sehe ich den Festplatz, wo jetzt nach und nach alles aufgebaut wird für das grosse Fest an dem Wochenende, wo sehr wahrscheinlich Hunderte, nein, Tausende von Bahnfans werden vorbeikommen und mitfeiern, dass jetzt die letzte Teilstrecke von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke eingeweiht wird. Wir sind dabei und wir reden vor allem mit Leuten, die sich hier in Fronarbeit Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre eingesetzt haben, dass das, was heute gefeiert wird, möglich ist. Fronarbeiter, Freiwillige, aber natürlich auch Profis, die mit dabei waren, sind das alles im Treffpunkt aus Gletsch mit der Ladina Spiess.
I
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 aus Gletsch im Obergomsimmer. Und wenn ich da so richtig Grimsel schaue, dann sehe ich blauen Himmel. Das war gestern leider nicht ganz der Fall gewesen. Gestern, wo die Pioniere von dieser Bahn, von dem Bau von der Bahn, von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke unterwegs gewesen sind und auch die offizielle, ich sage jetzt mal, Prominenz aus Politik, Tourismus und Bahn, da hat es leider geregnet mit dabei, der Peter Bernhard. Er ist Geschäftsleiter von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Herr Bernhard, gestern ein grosser Tag, das letzte Teilstück hat können eingeweiht werden zwischen Gletsch und Oberwald. Nach 25 Jahren viel Arbeit ist es endlich soweit. Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie gestern in dem Bähnchen gehockt sind?
Ja, das war natürlich absolut super gewesen. Das haben wir nie erlebt. Das sind Emotionen. Die Emotionen haben wir sowieso in unserem Betrieb, wie das alles Freiwillige sind. Also das ist ein Wendepunkt, ein historischer Punkt für die Dampfbahn Furka-Bergstrecke.
Und es hat alles geklappt, wie Sie mir auch gesagt haben. Heute ist auch wieder Betrieb auf dieser Strecke. Wie viele Lok sind denn jetzt im Einsatz?
Im Einsatz sind 4 Lok und eine ist in der Revision in Chur erfahrbare und 2 sind noch im Aufbau, die bekannten Vietnam-Veteranen.
Eben, die Vietnam-Veteranen, das ist eigentlich verrückt. Das ist eine Lok, die in Vietnam war, oder mehrere Loks, die in Vietnam war und die ihr wieder zurückbekommen habt. Herr Bernhard, können Sie uns erzählen, wie Sie wieder zu diesen Loks gekommen sind?
Ja, weil Sie sicher auch wissen, es gibt einfach auf der Welt ein bisschen Dampfbahnverrückte, wir werden auch etwa Dampfbahnspinner genannt und die finden einfach Dampfloken in jedem Ecke der Welt. Und da hat man gewusst, dass Franzosen Dampfloken in Vietnam verkauft haben damals und die hat man wieder reaktivieren, weil sie dort im Busch unten vor sich eingerostet sind.
Würden Sie sich dann auch als Bahnspinner bezeichnen?
Ja, Sie sehen, ich habe die Uniform an, also ich gehöre auch zu diesen Spinner.
Wie sind Sie dazugekommen, Herr Bernhard? Sie haben mir, als wir letzte Woche mal telefoniert haben, gesagt, Sie hätten die Furka-Bahn eigentlich gar nicht gekannt.
Nein, ich war Zugführer auf der Dampfbahn Zürich-Oberland. Das ist ja auch eine ähnliche Dampfbahn. Und dann hat man mich einmal beim Mittagessen gefragt, ja, du wärst doch prädestiniert, da oben etwas ein bisschen zu bewegen. Ein Bekannter, den ich von früher hatte. Und so bin ich innerhalb einer Woche dann Geschäftsleiter geworden von dieser Dampfbahn und bereue keine Minute.
Wir machen einen kleinen Geschichtsrückblick. 1914 war die Eröffnung des Bahnbetriebs Strecke Brieg-Oberwald-Gletsch. Dann 1942 ist die Bahn elektrifiziert worden. Im 81 hat man dann gesagt, die Strecke muss stillgelegt werden. Jetzt haben wir ja den Furka-Tunnel. Dann brauchen wir das nicht mehr. Und gerade nach der Stilllegung ist dann die Streckenverbindung und der Strassenübergang zu Oberwald ganz abgebaut worden, weggenommen worden. Und kurz darauf haben dann eben also ein paar Spinner, ich brauche jetzt das Wort einfach, gesagt, das geht nicht, das muss wieder aufgebaut werden. Und im Jahr 2000 ist dann tatsächlich die Möglichkeit wieder gewesen, von Realp auf Gletsch und seit gestern von Realp bis auf Oberwald zu fahren. 1981, die Strecke ist stillgelegt worden, da haben die Herzen der Bahnfans wirklich geblutet, die sind haben sich zusammengetan und haben gesagt, das geht nicht. Was haben denn die unternommen? Da sind ja Leute aus der ganzen Welt zusammengekommen und haben sich eingesetzt für das. Wie war das?
Ja, da ist ein Komitee gegründet worden, weil das ist ein Kulturgut, ein technisches Kulturgut, das man selten findet, die Zara-Bahn, die da über die Furka hineingeht. Und da haben sich einfach Leute dagegen gewehrt. Das war auch sein Vorstoss auf politischer Ebene. Das waren Demonstrationen im kleinen Sinn. Das sind einfach Leute, die immer sich wieder zusammengetan haben und gekämpft haben für das. Und natürlich hat der Naturschutz ein gewisses Interesse gehabt, dass man das aufrechterhalten.
Und dann hat es einen Handel gegeben mit der Politik und mit der Bahn, dass es irgendwie wieder möglich war?
Ja, die Bahn hat einfach den Auftrag gehabt, eigentlich die Strecke abzubauen. Die Politik hat die Vorstösse abgelehnt, weil sie gefunden haben, 40 Millionen bringt niemand auf, weil man damals etwa von 40 Millionen geredet hat. Und das haben einfach die Freiwilligen, also haben nicht auf sich sitzen lassen. Und ja, dann sind sie halt einfach in die Visionen hineingestiegen, wo man dann nachher gesagt hat, das wird nie können passieren. Ein kleines Beispiel, das ich wirklich bringen will. Der Pater Florin von Realp, das ist der Seelsorger von Realp, der hat gesagt, vor 25 Jahren, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass eine Bahn wieder auf dieser Strecke fahren wird. Er hat sich geirrt, er ist bekehrt und ist ein guter Freund gewesen, bis zu seinem Hinscheid.
Und so abgenommen hat das Kamel nicht, dass es durchs Nadelöhr hätte mögen in diesen 25 Jahren. Herr Bernhard, es ist wirklich ein grosser Tag für Sie, für alle, die da mitgebaut haben, mitgeschafft haben, mitgedacht und visioniert haben. Jetzt ist das Teilstück auch offen zwischen Gletsch und Realp, 10 Jahre nachdem dass die Strecke über die Furka wieder aufgegangen ist. Was ist für Sie jetzt im Rückblick, was in den letzten Jahren passiert ist, so das Beeindruckendste?
Darf ich rasch korrigieren, es ist Gletsch und Oberwald.
Oh, Gletsch und Oberwald, excuse.
Das Eindrücklichste für mich ist einfach der Einsatz. Das ist so eine Begeisterung in diesen Leuten, die Freiwilligen. Wenn es mir dann wirklich zu viel wird, weil als Geschäftsführer ist viel Papier, dann sagt mir die Frau, mit Gang da rauf, dann bist du wieder zufrieden. Kleines Beispiel gestern Morgen, vor einem Eröffnungszug, ist ein Rufen über das Bahngleis. Wir haben kurzfristig 40 Freiwillige aufgeboten, die mit Schaufeln und Pickel das Gleis freigestellt haben. Und kein Mensch hat gemerkt, keine Minute Verspätung, alles bestens gegangen. Und das passiert viel. Auch mit der Schneeräumung in der Frühling, wo etwa 5'000 Arbeitsstunden braucht.
Unglaublich, der Einsatz von diesen vielen, vielen Freiwilligen, die aus halb Europa, zum Teil noch außerhalb von Europa, da angekommen sind, immer noch da ankommen, mithelfen. Peter Bernhard, danke vielmals. Wir hören uns später noch. Wir sind mit dabei gewesen auf dieser ersten Fahrt, gestern mit der Pionier. Ein Kollege vom Regionaljournal Zentralschweiz konnte mitfahren. Was er dort alles erlebt hat, das hören wir bei uns im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so.
Thank you. live. Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. A pot of gold, I was sold by the way you let it fly.
Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never thinking you were here, you were there. Look me down, rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever in my eyes.
Das ist der Treffpunkt aus Gletsch. Wir sind zu Wallis. Feststimmung da, zu Gletsch. Endlich ist es soweit und es ist fertig. Die ganze Strecke Realp-Oberwald, wo die Dampfbahn Furka-Bergstrecke für einen Bahnfan ein Riesenerlebnis. Und da läuft schon einiges. Man ist am Aufstellen von dem ganzen Festgelände. Zum Beispiel da vorne sind sie gerade am Girlanden aufhängen bei einem so einem Hütchen. Und es gibt Gommer, Bienenhonig, Dampfbahn, Furka-Bergstrecke hat natürlich auch einen Stand. Dann sehe ich da hinten, hat es Modelleisenbahnen und natürlich auch etwas zu essen gibt's. Also ich glaube, da wird es einem nicht langweilig auf dem Festgelände. Heute also Gäste aus der ganzen Schweiz, aus aller Welt, die da mitfeiern können, dass jetzt das letzte Teilstück zwischen Gletsch und Oberwald auch fertig geworden ist. Und gestern sind die Offiziellen eingeladen gewesen, zum Teil Prominenz, ja, aus der Politik und aus dem Tourismus. Aber der erste Zug war vorbehalten für die Leute, die man als Pioniere bezeichnet, die da ganz viel mitgeschafft haben und das überhaupt möglich gemacht haben. Bei dieser ersten Fahrt von Realp auf Oberwald war unser Kollege Dario Pelosi ebenfalls mit dabei gewesen.
Es war ein bisschen wie eine grosse Schulreise, nur dass die Leute in den Zugabteil, die einen Sitzplatz gesucht haben, mehrheitlich schon graue Haare hatten. Aufgeregt sind die gut 170 Fahrgäste alle gewesen, kurz vor der ersten offiziellen Fahrt von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke von Realp bis auf Oberwald. Dann ist die mit Flaggen und Blumen geschmückte und auf Hochglanz polierte Dampflok mit den dunkelblauen Waggons endlich angefahren Richtung Furka-Passhöhe. Zuvorderst vorne, gerade hinter der Lok, ist ein älterer Mann gestanden und hat den beiden Lokführern beim Kohlenschaufeln zugeschaut.
Ja, das ist eigentlich der Traum von Jahren. Das haben wir vor Jahren geträumt und jetzt ist es Wirklichkeit.
Seit wie lange sind Sie denn hier dabei?
Seit dem 86.
Also fast von Anfang?
Ja, sehr vom Anfang, aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr aktiv. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich war einer von der Baugruppe Goldau, der am Anfang das probiert hat, in Stand zu bringen. Da über uns gesagt, wir seien Springheimen. Da hat jemand dran gehabt. Und das ist das, was uns heute befriedigt. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, oder?
Die Fahrgäste in den historischen Waggons, eine Auswahl der Tausenden von freiwilligen Helferinnen und Helfer, sind mittlerweile in Gespräch vertieft. Sie erzählen von ihren Einsätzen, die sie in den letzten fast 30 Jahren an der Furka-Bergstrecke geleistet haben. Oder sie fachsimpeln über die Waggons, wo sie drinnen sitzen.
Das Unterteil ist ja nach alter Federseite gemacht, in dicken Miesen und dick verrostet. Das wird entrostet, wird neu lackiert und natürlich nach der neuen Technik auch Bremseinrichtungen gemacht. Wir fahren teilweise mit 3 Bremssystemen, weil unsere Wagen auch mit der MGB kombiniert werden
können. Der historische Zug kämpft sich durch Aufrichtung vor Kapasshöhe, häufig entlang von den wilden Reus, umgeben von grünen Matten und immer mehr Nebel. Und dann heisst es Fenster zu. Jetzt kommen wir in den Tunnel 3.
Ja, es ist fantastisch. Das kann man nicht toppen. Das ist genial.
Fast 3 Jahre haben wir intensiv mit der Strecke. Oberwald Gletscher war dran. Wochen und Monate hier oben, alle Ferien. Und jetzt haben wir gesagt, an diesem Pionierzug machen wir einmal nichts. Aber auch das fällt schwer. Wir sehen etwas, was wir wieder machen können. Ja, dann vielleicht die nächste Woche oder so, aber heute machen wir nichts, heute fahren wir und genießen es.
Bei jeder Station gibt es einen Halt, es wird fotografiert, teilweise auch angestoßen. Und nach der Furka-Passhöhe, wo es wieder durchab geht, Richtung Gletscher und Oberwald, darf ich zu den beiden Lokführern Jakob Knöpfl und Martin Horath in Führerstand.
Für die Rennen gut.
Es ist eng, dafür ziemlich warm. Das Wetter, das hat nämlich definitiv umgeschlagen. Dicke Nebel, Regen und es windet. Beide Lokführer sind konzentriert am Rausschauen, drehen an verschiedensten Rädern, kontrollieren die Anzeigen. Wo der Zug kurz haltet, berichtet der Martin Horath.
Dort haben wir einfach sehr schwierige Verhältnisse, oder? Mit dem Regen zwischendurch wieder Seichen und weniger. Sehr schwierige Adhäsionsverhältnisse. Man hat sich viel Hebel mit der Vakuumbremse noch drin machen. Das ist ein bisschen streng.
Man muss die Strecke genau beobachten, ergänzt Jakob Knöpfl.
Die letzte Nacht ist ein heftiges Gewitter über das Gebiet runter, oder? Mit Rutsch heute Morgen ist der Strassenübergang zugesehen, der zuerst frei gemacht werden musste. Und wir fahren im Hochgebirge rum, oder? Und das ist einfach etwas anderes, als wenn man im Flachland runterfährt. Und was wir hier machen, Martin hat ja gesagt, er hat Bremserei im Griff. Ich mal schauen, dass ich den Wasserstand, den Druck und all das in der Ordnung habe und das Feuer. Und eben vor allem Strecken beobachten, wenn die Verhältnisse so sind. Also beobachten muss Strecke ja immer, aber einfach besonders intensiv bei solchen Verhältnissen.
Er schaut auf einen von den rund 10 Zeiger, die Dampfdruck oder Geschwindigkeit angeben.
Die Leute, die sich mit dem beschäftigen, die müssen mechanisches Verständnis und Gefühl haben. Sonst kommen die solche Maschinen nie in den Griff über. Oder? Man sieht jetzt auf einem modernen Lokomotiv, aber da hat Sicherheitssysteme mit Sensoren und alles drauf. Das hat es da nicht. Oder? Das geht alles mit den Händen und mit dem Kopf von diesen 2 Leuten, die drauf oben sind, die einfach das von Hand müssen betätigen, wie es halt vor bald 100 Jahren gewesen ist. Oder? Und das ist ja das, was eigentlich fasziniert an der ganzen Geschichte. Oder?
Die Fahrt geht weiter. Der Jakob Knöpfl und sein Kollege Martin Horath sind stolz auf ihre Lok. Die sind früher schon auf der Furka-Bergstrecke gefahren, dann aber nach Vietnam verkauft worden. Und vor genau 20 Jahren haben sie beide und ein paar andere verwegene Kollegen die und noch weitere Loks zu Vietnam wieder aufgekauft und wieder an die Furka zurückgebracht. Es geht immer schneller auf Oberwald zu. Vorbei an der Steinwüste, wo früher der Rhonegletscher drauf geflossen ist. Vorbei an knorrigen Bäumen und Heubeerefeldern. Und immer wieder pfeift der Martin Horath, dass ihm fast das Trommelfell platzt.
Heute ist zur Feier des Tages. Ankündigen, dass wir jetzt kommen.
Und wie macht man das? Irgendwann haben wir einfach einen Gehörschaden. Oder ist das...
Was haben wir gesagt? Es geht im Moment.
Punkt Mittag um 12 Uhr sind Martin Horath und Jakob Knöpfl dann ins Oberwald eingefahren, begrüßt von Hunderten von Bahnfans.
Ja, das ist eine gute Sache. Das Wetter hat jetzt auch wieder ein bisschen besser, der Dampf funktioniert, die Tunnel sind wir. Macht Spass. Ich freue mich eigentlich für alle, die hier jede Stunde arbeiten an dieser Bahn.
Und für die Freiwilligen Für die gäbe es noch weitere viel zu tun, hat der Jakob Knöpfle ergänzt.
Ein grosses Etappenziel, das wir erreicht haben, dass wir die ganze Strecke befahren können, aber wir haben immer noch sehr, sehr viel Arbeit für die nächste Zeit. Also, und wir machen die Arbeit gern.
Sie machen die Arbeit gern, offensichtlich. Das merkt man auch da, wenn man den Leuten begegnet, da das Gletsch, wo heute das grosse Fest ist für die Öffentlichkeit. Man merkt einfach diesen Pionieren, diesen Fronis, wie man sagt, diesen freiwilligen Mitarbeitern, dass die total glücklich sind, an dem grossen Unternehmen von dieser Dampfbahn Furkenbergstrecke einen Teil dürfen zu sein. Dario Pelosi hat berichtet, er ist gestern mitgefahren und um mich herum hat sie jetzt gerade ein paar so freiwillige Mitarbeiter mit ihnen und dem Leiter vom Personal von der Dampfbahn Furkenbergstrecke kommen wir ins Gespräch im Treffpunkt in ein paar Minuten. Tausende von Freiwilligen in Abertausenden von Stunden haben mitgeschafft, dass die Dampfbahn Furkenbergstrecke wieder das ist, was sie früher einmal war, nämlich durchgehend befahrbar von Realp bis auf Oberwald. Ein grosser Verdienst all denen, die da mitgearbeitet haben, zum Beispiel der Niklaus Heller. Er gehört zu den freiwilligen Mitarbeitern. Im richtigen Leben ist er bei der Flughafenpolizei. Es ist jetzt im Jahr 2000 der vierte Tag, wo er investiert da und mithilft und mitschafft. Herr Heller, was ist denn Ihre Aufgabe, Ihrer freiwilligen Arbeit da jetzt bei der Dampfbahn?
Also ich bin Zugbegleiter, also das heisst bei den DFB-Gästebetreuer. Wir tun Billett kontrollieren, Mineralwasser verkaufen und einfach für die Sicherheit schauen.
Dann kann es also sein, wenn zum Beispiel ein japanischer Gast am Flughafen ankommt, sie dort in der Polizeiuniform sieht und ein paar Tage später im Furka-Bändli als Zugbegleiter.
Wenn ich Gesichter merken, ja.
Wunderbar, Herr Heller, wir kommen später auch noch mal ein bisschen intensiver ins Gespräch. Ich gehe jetzt über zum Peter Schwarzenbach. Der Peter Schwarzenbach ist Leiter Personal. Also das heisst, er ist eigentlich zuständig für all die Freiwilligen, die sich melden, und er tut abschätzen, wie sie einsetzbar sind. Herr Schwarzenbach, Sie sind sonst Betriebspsychologe, also Sie haben ein bisschen ein Händchen für die Leute, Sie wissen, wie spüren Sie denn, wer wo einsetzbar ist, wenn einer kommt und sagt, ich will Gleis verlegen, aber Sie merken eigentlich, ui, das geht nicht, was machen Sie denn?
Also wenn er sich anmeldet, ist es ja meistens so, dass er irgendein Anmeldeformular, das wir haben im Internet oder in der Zeitschrift am Van der Furka, meldet er sich. Und dann ist das Prinzip, ich tue nicht irgendwie mit dem Mail schreiben, sondern ich tue ihn anrufen. Und dann im Gespräch mit dem Mann merke, oder mit dieser Frau, je nachdem, merke ich dann, was für ein Interesse ist dahinter. Ist das ein Eintagsfliegen oder kommt der wirklich? Und dann haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, die Leute kennenzulernen. Wir können sie einfach mal aufbieten zu einem sogenannten Schnuppertag. Und wenn das erfolgreich ist, dann haben wir wieder mal ein Gespräch mit dem. Und dann in Absprache mit den einzelnen Linienchefen sehen wir dann mit der Zeit, wo wir ihn wirklich einsetzen
können. Können Sie uns ein bisschen Eindruck geben, was denn das für Leute sind, die sich da melden?
Ja, das geht eben vom Flughafenpolizeimann bis hin zum Psychologen oder Mechaniker oder Fernsehreporter oder Journalist. Also einfach querbeet. Und es entstehen immer wieder Menschen, also gehöre ich von Menschen, die einfach irgendwo tief in die Liebe zur Bahn, zum öffentlichen Verkehr haben und dadurch bei uns plötzlich merken, ja, da könnte ich doch wieder einmal etwas machen, das ein bisschen breiter und interessanter ist. Und dann kann man sich eben da auch entwickeln, man kann verschiedenste Funktionen wahrnehmen.
Und das Engagement ist ja relativ hoch. Also Sie selber, Sie haben mir gesagt, Sie investieren pro Tag etwa eine Stunde für die Dampfbahn. Das ist viel Zeit, die Sie da brauchen dafür. Was ist denn die Motivation von anderen Freiwilligen? Jetzt nebst dem, dass Sie sagen, ja, wir sind grosse Bahnfans, gibt es irgendwie noch, ich sage jetzt einmal, Aspekte wie, ich bin nicht ausgefüllt im Beruf, ich suche mir noch etwas nebendran. Kann das auch eine Motivation sein?
Also bei mir nicht, in dem Sinn, ich habe so viel Interesse. Aber ich habe einen wichtigen Punkt. In der heutigen anonymen Gesellschaft, in der wir drin leben, ist es unheimlich wichtig, dass wir wieder Kristallisationspunkte haben, wo man sich für etwas engagieren kann. Und das Gefühl hat, ich werde als ganzer Mensch gebraucht. Oder? Und dann sehe ich das als Aufgabe. Und das habe ich mir irgendwie, obwohl ich manchmal Personaldienstsachen weniger gerne mache, als wenn ich als früher als Zugbegleiter oder als Zugchef arbeiten könnte, habe ich einfach gedacht, das ist eine Aufgabe, die sinnvoll ist, dass Menschen irgendeinen Kristallisationspunkt um die Bahn herum haben und können sich selber, einen Teil von sich selber, auch in dem ganzen grossen Gruppe verwirklichen.
Und Sie haben ja den Virus auch so in sich hineingetragen, auch mit der Dampfbahn Zürich-Oberland. Also das war schon da bei Ihnen. Ja.
Also ich war ursprünglich der erste Laie, der bei der SBB eine Prüfung machen konnte als Fahrdienstleiter. Und dann nachher bin ich Betriebschef geworden von dieser Dampfbahn im Zürich-Oberland. Und habe zu Beginn, wo die Furka-Bergstrecke entstanden ist, auf der Strecke Realp-Tüfenbach, habe ich von dieser Oberländerbahn hier im Zürich habe ich Subpersonal gestellt und dann bin ich hängen geblieben da oben, nachdem ich den Betriebsleiter abgegeben habe, und bin ich einfach bei dieser Furka-Bergstrecke hängen geblieben. Und jetzt bin ich passioniert, auch weil ich 70 geworden bin als Zugchef. Und jetzt habe ich plötzlich mal gesagt, jetzt mache ich nur noch Personalchef, oder?
Nur noch. Das ist nicht schlecht. Und Sie sprechen gerade etwas Wichtiges an. Da kann man nicht einfach kommen und sagen, ich mache jetzt ein bisschen Zugsbegleiter. Das braucht eine Ausbildung, die Leute werden geschult. Also man profitiert selber ja unglaublich viel auch.
Wir sind ja beim Forum Freiwilligenarbeit und Benevol dabei und können dort auch den Leuten, die sich dann wieder bei uns irgendeine Ausbildung leisten oder können eingesetzt werden, können Lokführer werden, können Heizer werden, können Zugbegleiter werden. Die Prüfungen machen sie ja beim Bundesamt für Verkehr. Die können sie auch sonst wieder bei irgendwo in einem berufen.
Haben Sie auch schon Exoten gehabt? Also ich sage jetzt Leute, die sich gemulden haben, das ganze Verfahren, das Sie uns vorher erklärt haben, wo Sie haben müssen sagen am Schluss, oh, das geht nicht.
Ja, das, was mir eigentlich manchmal sehr schwer fällt. Da kommen damals plötzlich irgendwelche Klagen, der ist unhaltbar, da muss ich dem nachgehen und sagen, ist es wirklich unhaltbar oder ich weiß es auch nicht. Es gibt so Sachen und es gibt auch Leute, die einfach im Sozialverhalten so schwierig sind, wo dann da bei uns das nicht geht. Obwohl zum Beispiel fachlich hervorragend sind und alles könnten, aber sie können nicht miteinander zusammenleben. Und da ist es doch sehr darauf angewiesen, dass man miteinander zusammenleben kann. Und dann muss ich manchmal auch Leute eben schicken. Oder was mir auch passiert ist, ich hatte eine Ehefrau angerufen, ziemlich verzweifelt. Ich kann ihren Mann nicht einfach ein bisschen Kohle schaufeln da bei der Dampfbahn vor der Bergstrecke. Und dann habe ich gesagt, ja, moll, aber dann muss er eine Prüfung machen. Ja, so. Und ja, wie alt ist er? Und dann hat es geheißen, ja, er sei halt schon 68 oder glaube 69, weiß nicht mehr. Und dann war natürlich die Gefahr gross gewesen, dass ich halt gerade von Anfang an sagen, das geht gar nicht mehr. Weil auch Prüfungen muss er ja machen und kann nur bis 70 dürfen fahren und so weiter. Also Frauen, Ehefrauen, die es haben wollen, dass der Mann endlich wieder eine sinnvolle Beschäftigung hat, das sind nämlich so interessante Fälle.
Aber eben Kohlenschaufler brauchen sie auf jeden Fall.
Ja, aber Prüfte, und die müssen nachher eine Fahrdienstprüfung machen, müssen beim Bundesamt für Verkehr Prüfung machen. Also heute ist das relativ anspruchsvoll, oder? Die Kohlenschauflerei ist wunderschön und man hat dann irgendeinen Bubentraum, ja, man könnte ein Dampflöckchen zum Räuchen bringen, oder? Aber das ist es eben nicht.
Was muss man können, wenn man der Kohlenschaufler möchte werden bei euch?
Da ist eine genaue Vorschrift, nicht älter als 55 und bereit und gesund, muss zum Arzt gehen, ob man das auch wirklich kann, weil er muss ja auch den Führer können ersetzen, wenn dem etwas passiert, muss er können die Loki noch anhalten und so weiter. Und er muss genauso gut wie der Führer muss er Gleis weichen und das Signal beachten. Und das ist nicht so einfach, wie man sich das einmal vorstellt.
Was für Prüfungen der Niklaus Heller und auch der Franz Elmiger, zwei von den Freiwilligen, von denen viele hundert oder man muss sagen tausende, haben müssen machen, das fragen wir in ein paar Minuten im Treffpunkt.
Verkehrsinfo DRS von 9.45 Uhr. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affolten. Im Gubristunnel ist wegen eines Lastwagen-Pneudefekts der rechte Fahrstreifen blockiert.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. Oh,
It's too late. Carole King auf dem Eis im Treffpunkt. Und der Treffpunkt kommt heute live aus Glitsch. Da sind Vorbereitungen im vollen Gang zum grossen Fest für die Öffentlichkeit, für alle Interessierten, für die Bahnfans. Weil da wird gefeiert, dass jetzt endlich die ganze Strecke wieder in Betrieb ist von der Dampfbahn Furkabergstrecke. Und zwar von Oberwald durch bis auf Realp. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht Tausende von Leuten in Fronarbeit mitgeholfen hätten. Ich habe hier drei so Fronarbeiter bei mir. Es ist der Franz Elmiger, er ist Logistiker. Dann habe ich den Flughafenpolizisten Niklaus Heller bei mir. Und aus Deutschland, aus Frankfurt, Entschuldigung, den Jean Ziegler.
Joachim Ziegler aus Frankfurt. Ich bin seinerzeit dazugekommen durch die Teilnahme an den letzten Fahrten 1981. Ich habe dann gehört, dass die Strecke doch wieder gerettet werden soll. Ich fand das Projekt dermaßen begeisternd, dass ich mich 1985 gemeldet habe zur Fronarbeit.
Sie sind ein Mann der ersten Stunde. Was war denn Ihre Aufgabe in diesen vielen Jahren, was jetzt dabei sind? Diese 25 Jahre sind ja das.
Es war ein weites Spektrum. Man hat einfach gesagt, da sind zwei Hände und wo ist etwas, wo man mit den zwei Händen anpacken kann. Und man hat sich in die Obhut von der Bauabteilung begeben und die haben gesagt, hier sind Schächte zu graben, da ist etwas zu betonieren, da ist Schotterarbeit. Und dann hat man das gemacht.
Und was machen Sie denn im richtigen Leben? Hatten Sie eine Ahnung von Betonmischen zum Beispiel?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht, soweit man als Chemiker da Kenntnisse haben kann. Aber bahnbezogene Kenntnisse hatte ich bis dahin nicht.
Bahnbezogene Kenntnisse, auch der Franz Elmiger als Logistiker. Herr Elmiger, was haben Sie für einen Bezug zur Bahn, dass Sie sich denn da gemolden haben und mitgemacht haben?
Ich bin auf der bekannten Seetalbahn aufgewachsen. Die ist alle Tage ein paar Mal an unserem Haus vorbeigefahren. Dazu kam, bin ich durch einen ganz dummen Zufall, durch eine Diskussion in einem Restaurant und bin mitgeschleift worden. Beruflich bin ich eigentlich ein bisschen vorbelastet. Ich war früher Landschaftsgärtner, Landschaftspfleger und kann auch das heute wieder, den ehemaligen Beruf, anwenden hier oben. Aber vom Bahnbau hatte ich eigentlich keine Ahnung und bin seit 10 Jahren eigentlich dabei und sukzessive immer ein bisschen mehr dazugekommen. Und
eben, da wird man vom Freiwilligen schon ein bisschen zum Halbprofi, weil mit der Zeit lernt man ja so viel, dass man selber auch gut Bescheid weiss. Wie war das bei Ihnen? Könnten Sie jetzt so einen Trupp von Bauarbeitern anleiten auf der Strecke?
Das mache ich im Unbewussten. Wir sind eine riesige Gruppe. Wir kommen alle 3 Samstage, kommt die Sektion Innerschweiz, vom Seetal, Kanton Luzern, Kanton Schweiz, sogar vom Kanton Zürich und von der halben deutschsprachigen Schweiz sind wir eine Gruppe da, um die Hilfe im eigentlichen Gruppenleiter ein bisschen zu disponieren, Chauffeure zu organisieren. Und nachher arbeite ich mir manchmal in 2-3 Gruppen. Und meistens bin ich im Gelände draussen effektiv. Ich habe am vergangenen Samstag, wo wir Äste, die von Lerchen, von Rotannen gefällt worden sind, durch steile Böschungen umgeschlägt haben, effektiv, deutsch gesagt, es ist Knochenarbeit und man geht am Abend erholt heim, aber man geht müde heim, man kann sich auch gut regenerieren vom Beruf her.
Es gibt vielleicht dann auch ein bisschen Muskelkater. Weniger Muskelkater gibt es jetzt, stelle ich mir vor, Niklaus Heller, wenn man Zugsbegleiter ist, Gästebetreuer auf der Bahn. Da haben Sie sicher auch viele tolle Begegnungen. Kommt Ihnen gerade etwas in Sinn, wenn Sie Leute, die dann so begeistert in dem Dampfbändli sitzen und die wunderschöne Landschaft, die jetzt übrigens die Sonne gerade vorgekommen ist, anschauen und die Begeisterung, dass das zu Ihnen überschwappt? Können Sie sich an so eine Begegnung erinnern?
Also speziell nichts eigentlich, aber es fällt auf, als eigentlich alle Leute Zeit haben auf dieser Bahn. Es gibt niemanden, der stresst. Es ist auffallend.
Und das sind eben Leute, die das auch geniessen, sonst würden sie ja gar nicht den Weg auf sich nehmen. Es ist doch eine gewisse Zeit, jetzt müssen wir sagen, wie lange hat man von Realp auf Oberwald?
Also man fährt 10:15 fährt man zu Realp ab und kommt etwa nach der 12 hier an. Man hat eine halbe, so gut 25 Minuten Pause auf der Furka. Dort gibt es Würst und zu trinken. Und das wird also rege genutzt. Es hat eine kleine Festhütte dort oben. Und manchmal springt man die Leute fast nicht mehr zurück.
Also nicht mit Husch, Husch oder TGV-Tempo, sondern sehr, sehr gemütlich. Joachim Ziegler, wenn Sie von Deutschland hier in die Schweiz kommen, wie leben Sie dann hier? Haben Sie ein Hotelzimmer? Wie essen Sie? Ist das organisiert oder müssen Sie sich da selber darum kümmern?
Wir organisieren von Deutschland aus sogenannte Bauwochen, wo es 10, 15 Leute hat aus einem Regionalverband des Vereins, die hier anrücken. Und ein Teil davon wird in den Unterkünften der DFB untergebracht. Andere besorgen sich eine Ferienwohnung, ein Hotelzimmer und betreiben ihre Fronarbeit von dort aus.
Und wie gut kennt man sich untereinander?
Ja, im Laufe der Jahre sind viele Freundschaften entstanden. Es ist ein sehr guter Kontakt. Es gibt gelegentlich länderübergreifende Verbrüderungen. Es gibt aber auch gelegentlich einen Streit, aber das ist dann ganz normal.
Eben, das gehört ja ein Stück weit auch dazu. Jetzt ist die Bahn fertig. Man kann fahren von Oberwald bis auf Realp. Franz Elmiger, ist jetzt Ihr Job als Froni, als Fronarbeiter zu Ende?
Nein, absolut nicht, weil eine Bahn ist nie fertig. Das muss, oder das geht weiter. Das geht vor allem im schwierigen Gelände. Im schönen Gelände hat man Mauergänge und sonst Reparaturen. Man muss wieder Stützmauern bauen. Und die Arbeiten sind wirklich vielfältig. Und im Gegenteil, also der Unterhaltsaufwand, der wird eher noch grösser, schätze ich persönlich jetzt. Und klar, ein Stock ist fertig, der Neubau Bahnhof Oberwald. Das ist ein besonderes Erlebnis, wo wir eigentlich von der Sektion Innerschweiz viele, viele Stunden haben dürfen arbeiten.
Herr Heller, Ihre Arbeit geht natürlich auch nicht zusammen. Sind Sie heute noch auf der Strecke unterwegs?
Nein, ich bin heute für die Sicherheit hier am Bahnhof Gletsch zuständig. Am Sonntag fahre ich hier hin und her mit dem Shuttle.
9:25 ist die Dampfbahn losgefahren zu Oberwald. Sie sollte jetzt dann nächstens ankommen, zu Gletsch beim Bahnhöfli. Und dort steht mein Kollege, der Felix Münger. Felix Münger, sieht man schon irgendetwas? Könnte das Bändli schon langsam ankommen? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Beziehungsweise ich höre nicht, Felix Münger. Sehr wahrscheinlich ist er so begeistert am Schauen. Oder wir haben ein technisches Problem. Jetzt gehe ich halt mal güchseln. Oh, ich höre etwas. Und vor allem sehe ich schon etwas. Der Dampf reichelt schon. Jetzt sehe ich von weitem den Felix Münger auch und gebe mir mal ein Zeichen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Da haben wir ein kleines technisches Problem. Also, 9:25 abgefahren, 9:55 sollte es ankommen. Der Rauch ist schon in Sicht. Einmal hat man das Pfeifen bereits schon gehört. Und wir hoffen, dass wir das technisch anbringen, dass der Felix Münger nachher die Gäste auch in Empfang nehmen kann, die jetzt mit dem Bändli da zu Gletsch ankommen und sehr wahrscheinlich mit leuchtigen Augen aus der Bahn aussteigen. Der Treffpunkt auf dem Mais. Wir hören uns in der nächsten Stunde wieder. der Treffpunkt Dampfbahn. Und noch schon beim Wort Dampfbahn schlägt bei vielen Leuten das Herz höher. Da ist Nostalgie mit im Spiel. Da sind Erinnerungen an früher, an Geschichten der Grosseltern mit dabei. Und die Dampfbahn, die lebt wieder. Die Dampfbahnstrecke, Furka-Bergstrecke, die läuft wieder. Und zwar so wie früher, von Oberwald bis Realp. Im Moment, wir stehen hier zu Gletsch, ist gerade ein Zügli angekommen von Oberwald her, ist gerade eingefahren da zu Gletsch vor ein paar Minuten. Und der Felix Münger hat jetzt, glaube ich, gerade schon einen Fahrgast bei sich.
Ja, die sind im Moment gerade weitergegangen, kommen aber bald retour, die Fahrgäste, hier auf dem kleinen Bahnhof in Gletsch. Was im Moment passiert ist, dass bei dieser Dampflok, die jetzt gerade angekommen ist, wieder Wasser nachgefüllt wird in Kessel, wo man nachher braucht, zum Weiterfahren. Man hört da das Wasser plätschern. Und ich probiere jetzt ein paar Fahrgäste vor das Mikrofon überzukommen, wo mir dann noch erzählen, wie das war, da die paar Kilometer von Oberwald unten rauf, da unten auf Gletsch.
Eine halbe Stunde haben sie gehabt und ich glaube nicht, dass der Felix Münger so lange braucht, um ein paar begeisterte Bahnfans, eben Passagierfahrgäste, überzukommen und dann mit ihnen zu reden bei uns im Treffpunkt aus Gletsch mit der Ladina Spiess. Dampft und pfufft da auf dem Bahnhof zu Gletsch. Der Zug von Oberwald, von der letzten Teilstrecke, die da von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke fertig geworden ist, ist jetzt ein Bändchen unten raufgekommen von Oberwald und das Gletsch angekommen. Der Felix Münger hat da die Fahrgäste in Empfang genommen und er hat jetzt Leute aus dem Aargau und aus Frankreich bei sich.
Ja, und aus dem Kanton Aargau sind der Herr und Frau Basler da ausgestiegen. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Ja, also Sie sind da ganz strahlenden Augen, sind Sie da aus dem Bändchen ausgestiegen. Wie war es, Frau Basler?
Fantastisch. Und das Wetter hat auch mitgespielt.
Auch ich muss sagen, es ist fantastisch und mich fasziniert am Ganzen einfach die alte Technik. Auch vom Beruf her, ich bin Mechaniker und dann ist man nachher vorbelastet fürs Ganze, vom Ganzen.
Haben Sie denn auch mal während der Fahrt führen im Führerstand, so, dass Sie von dieser Technik etwas mitbekommen?
Während der Fahrt leider nicht. So weit sind wir nicht gekommen. Leider, muss ich fast sagen. Es wäre sicher mal interessant, in den Führerstand führen zu gehen.
Ein Stückchen. Jetzt, das ist eine Bahnstrecke, die mit Dampf betrieben wird in der Schweiz. Frau Basler, haben Sie auch schon andere solche Strecken erlebt?
Wir waren mal in England in der Ferien und zufällig an so eine Strecke geraten und mit dieser Bahn dann gefahren. Das war in Wales.
Und wenn Sie jetzt da vergleichen, so vom Fahrgefühl her, von dem, was man mitbekommt, von der Landschaft, die man sieht?
Oh, landschaftlich ist es vielleicht ganz ähnlich. Wir waren hier in einem offenen Wagen und halt mit schwarzen Grindli heimgekommen.
Also die haben Sie im Moment nicht, sie sind immer noch, also sie haben einen schönen braunen Tenner, schwarzen für die Ferien, aber also, es ist immer noch wunderprächtig. Jetzt noch, der Preis, 33 Franken kostet die Strecke Oberwald, da auf und auf Gletsch. Ist noch genug, oder wie empfinden Sie das?
Es stimmt. Und für eine Eröffnungsfahrt sowieso. Die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und für uns war das längstens wert gewesen. Wir würden noch mehr zahlen.
Also, da haben die Verantwortlichen sicher gerne gehört. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Adi miteinander.
Adi, jawohl. Danke.
Jetzt bei mir ist der Gérard Simon aus Paris. Ist er. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez utilisé ce train. Quelle est votre impression?
C'est extraordinaire. C'est une belle expérience dans le passé. Et j'ai beaucoup de plaisir et je vais retourner à Oberwald avec ce même train. Cet après-midi.
Also es war ein wunderschönes Erlebnis, eine Reise in die Vergangenheit, sagte Monsieur Simon. C'était la première fois que vous avez utilisé un tel train.
Oui, c'est la première fois. Et j'ai eu un plaisir très important de vivre comme dans le passé.
Vous allez retourner, vous avez dit, vous utilisez le train quand?
Cet après-midi. Je vais retourner à Oberwald avec le train.
Monsieur Simon sagt, er fahre retour mit dem Zug. Es war so eine wunderschöne Fahrt in die Vergangenheit. Merci beaucoup, bon voyage.
Je veux dire que la Suisse a le secret de relier les vallées avec des compagnies privées.
Also die Schweiz hätte eben die Möglichkeit, die Täler zu verbinden mit diesen Zügen. Jetzt ist noch ein anderer Herr aus Paris, da in der Nähe. Au revoir, Monsieur. Und zwar ist es der Michel Gouma aus Paris, aber er redet Deutsch. Herr Gouma.
Mehr oder weniger, ja. Schon ein bisschen. Ja. Aber Schweizerdeutsch ist auch schwieriger.
Ja. Da können wir ja vielleicht Hochdeutsch sprechen.
Ja, ja, das ist wirklich besser für mich.
Was ist Ihr Eindruck von der Reise?
Absolut fantastisch. Das ist ein Traum und ich war schon vor 2 Jahren hier, habe ich die Linie gesehen, aber keine Züge drüben und habe ich gedacht, ich muss unbedingt da sein für die Eröffnung.
Sind Sie denn im Herzen ein Bahnfan?
Ja, absolut, weil wir haben so schöne Bahnen in der Schweiz, die in die Bergen fahren, nur für nichts oder für die Augen. Das ist absolut fantastisch. Und habe ich einige Reisen organisiert für die Franzosen in die Schweiz, immer mit dem Zug. Und das ist etwas fantastisch für den Schweizer Tourismus.
Und Sie werden jetzt viele Franzosen auf diese Strecke bringen?
Ich hoffe, ja. Ich werde das da schreiben, sowieso.
Jetzt, Sie haben einen Fotoapparat bei sich, Sie haben sicher schöne Bilder geschossen heute. Wie geht der Tag für Sie jetzt noch weiter?
Dann weiß ich noch nicht, was es gibt. Ich schreibe für den Magazin von der Schweiz in Frankreich. Das ist ein Swiss Magazin. Dann ich werde ein Reportage, circa 3 Seiten machen, mit diesen verschiedenen Fotos.
Also noch viel Arbeit wartet auf Sie.
Aber das ist ein Vergnügen.
Ist ein Vergnügen, das glaube ich Ihnen aufs erste Wort. Viel Erfolg bei der Reportage. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Felix Münger ist das gewesen, im Gespräch mit Fahrgästen, die jetzt unten raufgekommen sind, von Oberwald mit der Dampfbahn bis auf Gletsch rauf. Wie baut man eigentlich so eine Strecke? Ich meine, wir haben gehört, dass da ganz, ganz viele Freiwillige mit dabei sind, Tausende von Fron Arbeitsstunden geleistet worden sind. Wie das überhaupt geht, wie der Schnittpunkt Profis und Freiwillige miteinander zusammenarbeiten können, das werden wir hören vom Leiter von Bau und Infrastruktur, Walter Willi, bei uns im Treffpunkt.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know? Sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain. This train got to disappear in rail. Be gone 500 miles when the day is done.
Das ist der Freitagvormittag auf DRS 1 unterwegs mit der Dampfbahn. Also ich muss sagen, ich hätte es gern. Ich könnte Dampfbahn fahren da bei der Dampfbahn. Furka-Bergstrecke, aber wir sind da zu Glitsch stationiert mit unserem Sendewagen zu Glitsch, wo das grosse Fest noch bis am Sonntag geht, wo im Moment zum Teil die Stände immer noch am Einrichten sind, die Leute, die da etwas feil bieten und natürlich auch ganz viele verschiedene Stände, die irgendetwas mit Eisenbahn zu tun haben. Zum Beispiel dort hinten sehe ich auf der Wiese, dass Modelleisenbahnen auch ausgestellt werden. Der Grund für das Fest ist, dass die letzte Strecke jetzt hat eingeweiht werden können zwischen Gletsch und Oberwald. Eine Strecke, die man damals bei der Betriebsschliessung eigentlich fast vollständig weggeräumt hat. Vor allem in Oberwald unten war eigentlich nichts mehr rum. Für das Ganze wieder aufzubauen, und einer der grossen Pioniere, das ist der Walter Willi. Er ist zuständig für den Wiederaufbau, Bau und Infrastruktur. Er und sein Bruder, der Manfred Willi, die hier federführend sind. Herr Willi, angefangen hat eigentlich bei Ihnen alles mit der Pfadi. Und jetzt denkt man, was hat jetzt Pfadi und Dampfbahn miteinander zu tun? Das hat eine Geschichte. Und die ist so schön, die wollen wir von Ihnen hören.
Ja, das hat wirklich mit der Pfadi zu tun, der erste Einsatz, den ich hier geleistet habe. Wir sind da sehr eine aktive Pfadi-Abteilung in Art Goldau, Eisenbahnendorf. Irgendeine Eisenbahn hat gleich immer ein bisschen im Blut gehabt. Und wir haben einmal im Leiterteam eine Umfrage gemacht, wenn wir mal einen Einsatz leisten, Furka-Bergstrecke, gerade in der Anfangszeit. Und es haben sich spontan 20 gemeldet und wir sind mit Zelt ausgerückt, haben in Realpes Camp gemacht und haben den ersten eingestürzten Tunnel oberhalb Realp haben wir mit einem Bagger ausgraben und haben den ersten Bogen betoniert in diesen 14 Tagen. Das war ein Top-Erlebnis. Und es ist so, dass meine Brüder und ich, wir sind dann hängen geblieben und sind so begeistert gewesen und haben dann auch weitergemacht.
Sie sind einer von diesen Pionieren, einer von den Männern von der ersten Stunde, kann man sagen. Sie kommen auch beruflich aus dem Gleisbau, also sie haben eine Ahnung davon. Wie war das gewesen, mit all diesen Freiwilligen, mit diesen Fronis, wie man es sagt, Fronarbeiter zusammenzuarbeiten, die ja von dem allem keine Ahnung haben?
Ja, das ist sicher eine sehr grosse Herausforderung. Also eben, am Anfang haben wir auch wieder eine kleine Betonmaschine, alle Beton angemacht. Ich meine, das sind sehr interessante Sachen gewesen. Da war ein Jurastudent gewesen, oder? Da haben wir ihm müssen beibringen, wie man es da den Mescher macht und wie da ein guter Beton rauskommt. Das sind natürlich sehr interessante Sachen gewesen, die auch für das Leben ein bisschen sind.
Was war eigentlich schwieriger gewesen, die Restaurierung von der alten Strecke oder dann die Strecke, die abgebrochen war, um wieder neu aufzubauen?
Ja, so die Anforderungen sind natürlich bei einer neuen Strecke Bau bedeutend höher, weil da kommt noch dazu, dass man für das Ganze muss Plangenehmigungen durchführen mit den Behörden. Das ist sehr eine aufwendige Sache und das muss wird auf alle Seiten abgesichert. Und das ist auch sehr ein langer Prozess, der sehr viel Ausdauer braucht. Und das ist viel schwieriger, wieder bestehendes Restaurieren, weil da kann man mit relativ vielen Leuten, die auch relativ gleich mal eine Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert und wo man muss Hand anlegen muss. Ja, das ist etwa, so ist es etwa, ja.
Dann hat man die Leute instruiert, die wissen, wie es geht, aber dann hat man ja noch die Natur. Und wir sind da im Hochgebirge, wir sind nicht irgendwo im Flachland, da sind die Unwirtlichkeiten von Steillawinen, von Steinschlag, von Schnee im Winter sowieso. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Ja, da war natürlich ein sehr langer Lernprozess gewesen. Also, wir haben schon kurz nachdem wir angefangen haben auf der Seite der Alp, sind wir da sehr hart getroffen worden, 1987, das bekannte Unwetter, wo der Kanton Uri sehr stark betroffen ist, haben wir auch Riesenschäden gehabt. Viel Gleis ist im Wasser gelegen, also richtig in der Uns. Es hat sehr viele Stützmauern gehabt, die zusammengebrochen sind. Sehr viele Hänge sind instabil geworden und so weiter. Also kaum haben wir angefangen, sind wir da sehr hart getroffen worden. Aber ich denke, das hat es sogar gebraucht, um uns richtig zusammenzuschweissen. Wir sagen manchmal, das Unwetter, das hat uns so richtig den Kick gegeben nachher.
Und Tunnelsicherung, also zum Teil hat es ja wirklich alte Tunnel, der Job, den sie hatten, damals als Pfader, den sie dort mitgemacht haben, das war sicher auch noch eine Riesenaufgabe gewesen, dass man jetzt auch wieder die Sicherheit gewährleisten kann. Ist das gegangen? Ist das gut gegangen? Oder haben sie manchmal dort gedacht, so, jetzt wirf ich den Pickel da ins Gjett raus?
Ja, es hat schon Momente gegeben, wo ich musste sagen, ja, kann ich die Verantwortung noch tragen, weil immerhin als Baufachmann bin ich für die Laien auch, habe ich mich verantwortlich gefühlt und ja, manchmal sind wir wirklich am Limit gewesen und ich musste sagen, jetzt stopp, oder? Müssen wir zuerst überlegen, dass wir überhaupt Sicherheit auf unserer Baustelle wieder gewährleisten können. Und ich denke, ja, im Nachhinein sicher auch mit viel Glück ist uns das gelungen, ja.
Tunnelsicherung, dann die Natur, alles Sachen, wo man immer wieder hat müssen schauen musste, dass es den Leuten auch gut geht. Sie haben gesagt, eben manchmal sind wir so ein bisschen dran gewesen zum Aufgehen. Woher haben Sie den langen Atem immer wieder geholt?
Ja, ich habe ja vorher gesagt, eben, wir sind da sehr zusammengeschweißt worden und immer mehr zusammengeschweißt worden. Und es ist eigentlich wie ein Netzwerk, oder? Und eine böse Zunge haben sogar gesagt, ja, ihr seid ja fast ein Sekten, oder? das wird sich jetzt aber nicht unbedingt so sagen, nein. Aber ich denke, das Netzwerk und Kameradschaft und Solidarität hat sehr, sehr einen hohen Stellenwert. Und ich muss sagen, ich staune selber amigs wieder nach so vielen Jahren, wie das Ganze funktioniert und wie auch Einzelinitiativen im Sinn eben von unserer Planung oder im Sinn von, ja, was wir eigentlich vorhaben, von unserem Ziel, wie das auch selbstständig geschaffen wird und einer wieder herstellt und sagt, so, jetzt ziehen wir da wieder am Karren und so weiter. Also es ist, ja, ich sage auch manchmal, ja, warum bist du jetzt schon 25 Jahre dabei, sage ich manchmal, mitgegangen, mitgefangen. Aber sehr im positiven Sinn natürlich.
Und eben, Sie sagen, in dem Netzwerk, das tönt so ein bisschen technisch, da sind auch tiefe Freundschaften entstanden. Also, wenn ich Sie so sehe, Sie winken überall wieder mal irgendjemandem, da steckt man nicht nur Herzblut in die Dampfbahn, sondern eben auch in die Beziehungen zu Menschen.
Ja, das ist so, ja. Und gut, ich muss ehrlich sagen, es hat schon Leute gegeben, die bei uns zu uns gekommen sind, wollten mitmachen, voll Begeisterung, wo wir aber irgendwie gesehen haben, die sind vielleicht weniger solidarisch, sind ein bisschen Einzelkämpfer, haben vielleicht auch nicht immer im Sinn und Geist von unseren Zielen oder Bauzielen, die wir haben, geschaffen, oder? Und wir haben müssen sagen, ja, jetzt musst du entweder unsere Solidarität üben oder dann musst du einen anderen Job suchen, oder? Also das sind sehr einzelne Fälle, aber ich sage, das sind jetzt Dutzende, Hunderte von Leuten, oder, die da zusammenarbeiten und das funktioniert also wirklich sehr gut.
Wie viele Stunden haben Sie investiert in den letzten 25 Jahren, wenn Sie jetzt eine Milchbüchli-Rechnung machen müssten?
Ja.
Oder Tage?
Ja gut, ich sage jetzt einfach, das ist so im Durchschnitt der letzten Jahre ist das vielleicht ein 30-40% Job gewesen.
Und das freiwillig?
Das freiwillig, ja.
Das ist wirklich eine grosse Begeisterung, die da mitschwingt. Das spürt man bei Ihnen, Herr Willi. Ich danke Ihnen vielmals. Jetzt hört man Sie gerade noch mal pfeifen. Es ist gerade schon das zweite Bändchen. Ich habe jetzt gerade den Rücken dazu gehabt. Das ist jetzt auch von Oberwald unten raufgekommen.
Das ist richtig, jawohl. Das ist einer von diesen sogenannten Ausflugszügen, die zwischen Oberwald und Gletsch verkehren. Nebst dem Pass querenden Zug, der wird es dann auch irgendwann eintreffen. Ja.
Danke vielmals, Walter Willi, und geniessen Sie das Fest so weit wie möglich und all die Bekanntschaften, die Sie geschlossen haben in dieser Zeit. Das alles kostet ganz einen Haufen Geld. Irgendwann ist die Zahl von 40 Millionen einmal gefallen für die ganze Strecke. Das letzte Teilstück zwischen Gletsch und Realp war möglich gewesen, wegen einer grossen Spende, einer grossen Zuwendung von 3,7 Millionen Franken. Man stellt sich das einmal vor, woher das Geld gekommen ist und wie sonst das Ganze finanziert wird. Über das reden wir bei uns dann im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata ed è vera soltanto a metà. E fai il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola
e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto, è vera soltanto, è vera soltanto a metà.
Das Gletsch stehe ich in einem Parkli. Das Gletsch, wo man gerade vom Furkapass oben runterkommt und Kurven umfährt, hat es da so eben ein kleines Parkli. Und da hat es einen Haufen Stände, die zu dem Fest gehören, wo man darüber berichtet im Treffpunkt, nämlich zur Eröffnung von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke, der ganzen Strecke von Realb bis auf Oberwald. Und in dem Parkli, ja, haben wir da zum Beispiel einen Stand mit Bahnantiquitäten, das Heimatmuseum Oberwald ist da. Dann das Obergoms-Tourismus ist vertreten, eben Modelleisenbahnen. Dann haben wir hier einen Senner Reiz Gast. Und ich probiere jetzt hier einfach mal. Grüezi. Das ist feiner Käse. Sehr fein. Kommen dann nachher noch mal vorbei. Aber jetzt muss ich mit vollem Maul weiter. Bis führen zum Stand von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Und dort hoffe ich, dass ich den Peter Riedwil antreffe. Wo ist er auch? Jawohl. Ich sehe ihn einmal schon von weitem, den Peter Riedwil. Guten Tag, Herr Riedwil. Der Peter Riedwil ist Präsident, Stiftungsrat von der SFB, also die Stiftung Furka-Bergstrecke. Und er hat da, steht da gerade am Stand von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Und er weiss so Bescheid von den Kosten, wie das gegangen ist in den letzten Jahren, dass das überhaupt möglich war. Das Ganze hat einen Haufen Geld verschlungen. Herr Riedwil, Unmengen von Geld, kann man eigentlich sagen. 3,7 Millionen, die vor allem eingesetzt worden sind für das letzte Teilstück von Gletsch auf Oberwald, ist von einem Spender gekommen, vom Herrn Weiss, ein Mann, der gesagt hat, mal, das will ich unterstützen. Warum ist er nicht da?
Er ist in Amerika. Er hat das uns gesagt, dass er leider am 12. August nicht da sein konnte. Wir haben ihn natürlich eingeladen. Aber sein Wunschtraum ist, den Lok im Führerstand zu fahren. Und das erfüllen wir in den nächsten Monaten.
Er ist eher ein medienscheuer Mensch. Darum ist er vielleicht auch nicht da, weil auch so viele Medien da sind. Wie ist es überhaupt zu dieser Unterstützung gekommen? Also, dass man 3,7 Millionen überkommt von jemandem, für das muss man ja schon ein bisschen weibeln.
Es war relativ einfach. Wir haben ihn angeschrieben im Dezember 2004. Und er hat ihm etwa zwei Monate später handschriftlich Antwort gegeben. Und hat gesagt, ja, als einer der ersten Kleinaktionäre der Dampfbahn und als Bahntourist Gletsch Oberwald kennt er die Strecke bestens. Und er könnte sich vorstellen, einen namhaften Beitrag zu leisten. Er hat aber nicht gesagt, wie viel. Und dann haben wir auch noch nicht gewusst, was es kostet.
Mit was haben Sie denn gerechnet, wenn jemand von einem namhaften Betrag redet?
Wir mussten zuerst einen Kostenvoranschlag machen in aller Eile und haben gesagt, es kostet 3 Millionen. Dann hat er schon ein bisschen gestutzt und gesagt, ja, 1 Million würde er ja geben. Dann hat man aber klar gesagt, dass man, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist, nicht anfangen kann. Und dann hat er gesagt, plötzlich, ja, könnte sich auch vorstellen, 3 Millionen zu stiften, wenn er aus seiner Stiftung in Amerika in die Schweiz transferieren kann.
Und wie haben Sie denn das verklickert, dass es noch ein bisschen mehr als 3 Millionen kostet?
Das war schwierig. Wir haben jedes Jahr einen Bericht bekommen, einen ausführlichen. Und letztes Jahr hat sich abgezeichnet, dass 3 Millionen nicht länger. Teuerung. Wir hatten Projektmehrkosten. Wir hatten eine böse Überraschung in Oberwald mit 2 Metern Torf anstatt der festen Boden, wo der Bahnhof steht. Und dann haben wir gesagt, etwa 3-4. Und nach dem Torf haben wir gewusst, es längt nicht. Und als wir das Gespräch hatten, hat er natürlich gesagt, ja, und jetzt? Kommt denn noch einmal mehr? Oder länger jetzt 3,7? Und dann können wir sagen, nein, 3,7 länger.
Wie war Ihre persönliche Begegnung, Peter Riedwil, mit dem Herrn Weiss, den Sie ihn das erste Mal getroffen haben?
Er ist trotz im Alter von 74 immer noch sehr ein Schnelldenker, blitzgescheit. Und angenehm, freundlich, zurückhaltend, bescheiden. Also ich war eigentlich überrascht gewesen. Und es war eine schöne Begegnung gewesen. Und hat natürlich auch die Frage gestellt, oder? Ja, und jetzt? Wenn ich jetzt nichts zahlen würde, was macht ihr denn? Und wir haben das erläutert und dann hat er so die Spannung so ein bisschen hochgehalten, gewartet. Und am Schluss hat er mich angeschaut und gesagt, ja, eigentlich habe ich schon immer gesagt, ich zahle alles. Und dann sind wir sehr glücklich.
Also er hat eigentlich einen Plan B wollen hören von euch?
Das ist richtig. Er hat einfach wollen sehen, dass wir nicht nur sagen, ja gut, der Mann ist reich, der kann sowieso zahlen. Sondern wollen wissen, was macht er, wenn ich den Rest nicht zahle. Und den Plan haben wir gehabt.
Wie ist es denn jetzt mit den laufenden Kosten? Ich meine, die Bergstrecke ist jetzt fertig. Also die Instandsetzung ist da, man kann wieder fahren, aber das gibt sicher einen Haufen laufende Kosten. Wer zahlt das?
Also die Meinung wäre eigentlich, dass das kostet etwa 16 Franken mehr das Billett, dass der kleine Unterhalt die AG würde übernehmen und der grössere Unterhalt, die Investitionen, das muss die Stiftung finanzieren. Und das haben wir auch vorgesehen für die Zukunft, dass wir einen gewissen Teil vom Geld für die Strecke investieren. Weil die Strecke hat ja uns die MGB vor 2 Jahren geschenkt. Also die gehört jetzt zu uns, also sind wir auch zum Teil verantwortlich.
Jetzt haben Sie eine Abkürzung gebraucht, die Sie noch erklären müssen. Matterhorn, wie hat...
Matterhorn-Gotthardbahn.
Die Matterhorn-Gotthardbahn, die Ihnen das geschenkt hat. Aber eben, das ist ein Geschenk, das viel kostet jetzt für Sie.
Also das Geschenk hat im Schenken einen Franken gekostet, oder? Aber es kostet natürlich sehr viel, nachher für den Unterhalt.
Ja, und Spenden von Leuten, die jetzt sagen, mal, ich möchte das unterstützen, das geht nicht ohne das, oder?
Ja, wir haben etwa jährlich so gut 1500 bis 2000 Spender. Und wir haben sehr treue Spender. Wenn wir sie anschreiben, sind etwa 40%, die nachher reagieren und eine Spende machen. Aber wir suchen doch noch neue Spenden, wenn wir neue Aufgaben haben.
Für was braucht man dringendst Geld jetzt als nächstes?
Das nächste ist die Remise in der Alp. Die müssen wir fertigstellen, damit wir die Lok hinten unterstellen können. Und auch gewisse Unterhaltsarbeiten machen. Dort fehlen uns noch für die Etappe 2011, 2012 etwa noch 700'000 Franken. Und da läuft gegenwärtig auch eine Spendenaktion.
Herr Riedwil, und so ein bisschen ein Traum, wo Sie sagen, das müsste irgendwann dann auch noch mal finanziert werden an dieser Strecke. Gibt es das?
Ja, die Sektion Aargau die Fronis Wagen instand stellen. Und wenn man es im Winter verrussen lassen muss, ist die Lebensdauer vom Holz etwa 10 Jahre. Und das ist eigentlich traurig, wenn man dann muss sehen, dass nach 10 Jahren die Sache wieder verfaulen. Und diese Wagen möchten wir dringend können unterbringen. Also das nächste ist eine Wagenhalle, wo man etwa 20 Personen wegen unterstellen könnte und dann eine längere Lebensdauer hat.
Sie dürfen noch ein bisschen träumen und die Fronis sind schon wieder erwähnt worden. Das kommt eigentlich in jedem Gespräch vor, die Fronarbeiter, auch Sie, machen da ehrenamtlich mit. Warum eigentlich?
Ja, Paul Güttel hat mich eigentlich dazu animiert und ich musste sagen, wenn man die Begeisterung sieht von Belgier, Holländer, den Deutschen, die fast verrückter sind manchmal als Schweizer, muss man sagen, wenn sie nach einer Woche mit Blatter heigen und Freude haben, ist das eigentlich sehr schön. Und ich finde, es ist etwas, was der Allgemeinheit dient und nachhaltig ist. Also, es macht Freude.
Können Sie es geniessen, das Fest jetzt? Oder gibt es gleich noch irgendwie Arbeit für Sie?
Ja, man kann schon geniessen. Es gibt natürlich laufende Arbeit, weil es gibt Briefe, es gibt Fragen, oder? Aber es ist ein schönes Fest, ja.
Dann wünsche ich Ihnen eine ganz gute Zeit an diesem Wochenende. Danke vielmals, Peter Riedwil, und alles Gute. Wir gehen über zu den Säumer. Da werden Sie jetzt staunen. Jetzt geht es doch hier um Dampfbahn und jetzt hat es hier noch Säumer mit Ross rum. Ja, natürlich. Die gehören zur Vergangenheit. Die sind früher da gewesen und mit ihnen kommen wir auch noch ins Gespräch im letzten Teil vom Treffpunkt. Saddle up Das ist der Treffpunkt aus Gletsch im Obergomsimmer und man sieht viel Dampf um uns herum, ein Dampfbähnchen, das wieder unten raufgekommen ist, von Oberwald auf Gletsch rauf. Die letzte Teilstrecke, die jetzt eingeweiht wird und das mit einem grossen Fest auch gefeiert wird, eben da das Gletsch mit verschiedenen Ständen, mit einfach begeisterten Leuten, die Dampfbahn kommen, anschauen und natürlich mit dieser Dampfbahn fahren. Bei mir ist der Peter Bernhard, er ist der Geschäftsführer von der Dampfbahn Furkenbergstrecke. Herr Bernhard, wir blenden noch mal ganz weit zurück, 1914, wo die Bergstrecke das erste Mal aufgegangen ist. Wer hat man da eigentlich verdrängt mit der Bahn? Wer war, ich sage jetzt einmal, ein bisschen der Verlierer gewesen?
Also ich muss vorausschicken, ich habe es nicht selber erlebt.
Ja, das glaube ich.
Also ich denke, Verlierer sind natürlich vor allem Zäumer gewesen und auch Postkutschen, weil Gletsch ist ja ein absoluter alpiner Knotenpunkt gewesen, Verkehrsknotenpunkt gewesen, mit dem Hotel Glacier da, wo bis zu 200 Ross können unterbringen.
Das war eine Zeit noch. 200 Ross sind nicht da, aber ich glaube etwa zwei, Felix Münger, sind gleich am Platz.
Es sind zwei Ross. Und zwar ist das der Rival, das ist ein Freiberger. Und das andere ist der Lars, das ist ein Vollblut-Araber. Und die sind da mit der Säumergruppe, die hier am Rand von dem Gelände ist. Man ist per Du in der Säumer. Das ist der Säumer Krigu, der Säumer Herbert und der Säumer Lotti. Säumer Krigu, ihr seid alle aus dem Kanton Aargau. Warum sind ihr hier als Säumer unterwegs heute bei diesem Einweihungsfest?
Wir sind als Vertreter der Innerschweizer Säumer unterwegs. Wir sind auch als Vertreter der traditionellen Sprienzrouten unterwegs und wollen hier ein bisschen Werbung machen für das traditionelle Säumerhandwerk.
Also die Sprienzroute, das ist ein historischer Saumweg, der von Luzern über die Alpenpässe auf Domodossola geht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da Säumer ist heutzutage? Also ist es ein besseres Hobby, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Säumerei ist heute sicher nicht nur Hobby. Wir haben bei uns noch in der Innerschweiz noch Säumer, die professionell Beispiel Berghütten versorgen, im Brunni oben. Und für die meisten aber ist es ein Hobby, ist Freude an der Natur, Freude an der Ross.
Jetzt Säumer, die haben traditionsgemäß ja früher im Mittelalter, früher in der Neuzeit, bis der Postkutscher gekommen ist, haben die Waren über die Alpenpässe, über die Saumpfade transportiert. Was habt ihr heute da dabei? Was müssen da der Lars und der Rival über die Alpenpässe hineinschleppen?
Also, wir haben jetzt hier zum Transportieren zwei Sprienzkäse an je 40 Kilo. Das ist für einen Gross, für einen Rival.
Also, der trägt 80 Kilo, der arme Kerl.
Der trägt 80 Kilo, ja. Also, das ist ein durchschnittlich normal gewachsener Mann. Das geht.
Und du sitzt auch noch drauf, du hast auch noch mal etwa 80 Kilo. Positiv geschätzt.
Das ist geschmeichelt. Nein, ich laufe natürlich. Ich führe ihn über Stock und Stein, bergauf, bergab. Sie brauchen eine Führung. Freiberger oder Ross gehen nicht ganz allein. Während dem Muli kann man fast freilaufen lassen.
Dann gehe ich jetzt mal zum Säumer Herbert. Säumer Herbert, bei Wind und Wetter sind ihr unterwegs? Oder wie machen die einfach dann Pause, wenn es regnet? Wie sieht das aus?
Nein, wir sind bei Wind und Wetter unterwegs und das kann man sich ja vorstellen. Früher, die haben auch nicht können zwischen ihnen Pause machen, wenn es plötzlich geregnet oder geschneit hat. Und die sind einfach weitergelaufen und haben dann sich entsprechend mit Regenschutz helfen.
Und wie bist jetzt du dazu gekommen? Du bist ja noch in deinem normalen Leben, sage ich mal, arbeitest du in einem Spital als Anästhesieassistent, korrekt?
Ich bin Anästhesiepfleger. Ansonsten ist es korrekt, ja.
Und wie bist du zur Säumerei gekommen?
Ich habe sehr einen guten Bezug zu Tieren. Ich bin früher schon viel geritten. Und mir gefällt das, draußen in der Natur zu sein, mit Tieren unterwegs zu sein und einfach auch die Harmonie zwischen Tier und Mensch zu spüren.
Und dann sind ja immer zu dritten unterwegs in der wilden Bergwelt. Oben kommen wir ab und zu ins Tal. Aber jetzt die beiden Ross, der Rival und der Lars, die sind ja ganz brav da. Die haben da so ein Glöckchen dran. Man hört es da im Hintergrund. Ja, jetzt kommt er da gerade ein bisschen schlecken da. Ja, ich habe leider jetzt noch keinen Zucker dabei. Kommst du noch rein über? Ja, also die sind ganz brav. Sagen wir, Lotti, sind die immer so brav, wenn die unterwegs sind und da müssen 80 Kilo da auf dem Rücken tragen?
Ja, eigentlich schon. Weil wir tun sie ja eigentlich immer trainieren und machen viel mit. Und dann gewöhnen sie sich eigentlich alles, was so passieren kann. An Lastwagen jetzt hier zum Beispiel oder an Dampfbahn, die pfuset und so.
Und da scheuchen sie nicht, wenn sie die ganze Zeit pieft?
Nein, eben nicht, weil wir eigentlich immer etwas machen mitnehmen.
Was heisst etwas machen?
Ja, wir gehen auf die Strasse, ins Dorf, in die Stadt und so und einfach ins Zeug rein.
Und gefällt es dir auch den beiden geil, dass immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen vielleicht?
Oh ja, sehr, ja. Mal, dann stellen sie die Kammer schon.
Und ja, wie pflegen ihr denn die unterwegs? Also müssen die auch den ganzen Haber und so weiter mitschleppen? Wie sieht das aus?
Also den Haber tragen wir mit und das Heu wird geliefert, ja. Und putzen tun wir sie natürlich selber und so. Und jeden Brunnen ausnutzen, der kommt. Da ist auch sehr wichtig, dass sie immer genug Wasser haben. Ja, wie wir auch, oder?
Jetzt auf dieser Sprienzroute, wo wir ja viel unterwegs sind, wie uns der Säumer Rigo am Anfang gesagt hat, wisst ihr denn, jetzt kommt wieder eine Wasserstelle?
Ja, das wird von vorne nach hinten gemeldet. Also ich habe die Routine nicht, ich weiss nicht, wo sie sind.
Also von vorne nach hinten?
Ja, der vorderste Säumer, der tut das melden und da kann man sich darauf einstellen, oder? Ja.
Also gehen wir nochmal zum Säumer Rigo, wo wir am Anfang mit ihm geredet haben. Übrigens auch ein wunderschönes Gewändli. Du hast da so einen Pelz an. Was ist das für ein Pelz?
Das ist ein Geissenfell, also ein Westen aus zwei Geissenfällen. Das ist der Regenschutz und Windschutz.
Und noch so einen breiten Zimmermannshut, wo man denkt, geschützt ist gegen...
Zimmermannshut. Ja, ja. Der gehört traditionsgemäß einfach zu unserem Outfit.
Also ich entschuldige mich in aller Form, für mich ist es halt ein Zimmermannshut. Ja, noch ganz kurz.
Auch ihr Regenschutz.
Genau, sie sind auch bei Wind und Wetter unterwegs. Noch ganz kurz, wie geht es heute weiter für euch?
Heute tun wir hier noch etwas aufpassen. Wir laden die Käse, wir gehen noch ein bisschen Dorf aus und kommen wieder zurück, zeigen den Leuten, wie die Tiere im Gelände gehen. Und dann werden wir sie wieder anbinden, werden unsere Säumerwurst und Säumerkaffee nehmen und gehen dann noch einmal. Und gegen oben rein werden wir Runde machen, hinten auf der Weide noch ein bisschen Grasen mitnehmen. Und dann nehme ich an, dass um 5 Uhr so ganz langsam ruhiger wird wie gestern. Und dann kommt die wohlverdiente Säumernacht.
Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und ich gehe noch schön hier beim Rival und beim Lars vorbei, weil jetzt ist ein bisschen Heu angeliefert worden und ich habe jetzt diesen armen Tieren, nein, nicht arm, denen geht es wunderbar, aber den habe ich vorher nicht gegeben. Oh, jetzt habe ich noch ein bisschen Stroh verwischt, aber er kann jetzt. Wunderbar. Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit auch am Rival und am Lars.
Felix Münger, hab Sorge, den Finger. Nur einfach das Heu anheben. Das war Felix Münger, der mit den Säumern geredet hat. So quasi der Verlierer, den man jetzt aber merkt, im Jahr 2010 mit viel Freude an dem Hobby nachgehen. Peter Bernhard, Geschäftsführer von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Heute ein grosser Tag mit dieser Eröffnung, mit dem Fest, wo die Öffentlichkeit auch kann schauen. Jetzt ist es richtig. Gestern ja auch die offizielle Eröffnung war mit Prominenz aus Politik und Tourismus und eben all diesen Pionieren. Was erhoffen Sie sich eigentlich jetzt von dieser Dampfbahn?
Also ich hoffe einfach nur eine Bestätigung, dass man jetzt endlich daran glaubt, dass man fähig ist, das zu machen. Dass man auch daran glaubt, dass man mit Freiwilligen einen Betrieb im Hochalpinengebiet aufrechterhalten kann. Und ich erhoffe natürlich selbstverständlich, dass dank dem uns viele Leute einerseits besuchen als Fahrgast oder auch können mithelfen.
Und mit den Freiwilligen, die Sie erwähnt haben, wo Sie ja übrigens auch sind, Sie sind auch so ein Fronarbeiter, auch als Geschäftsleiter, schliessen wir den Bogen von dieser Sendung hier aus Gletsch im Obergoms. Die Freiwilligen, die Leute, die fahren mit der Bahn, die schönen Erlebnisse, die schönen Geschichten. Ich glaube, Herr Bernhard, das ist das, was auch Ihnen die Freude immer wieder gibt und zum Schluss noch so eine Anekdote, ein Schmankerl, was Sie erlebt haben.
Ja, sicher. Also neben den Rindern, die wir etwa auf den Gleis haben, war etwas ganz Spezielles gewesen. Da hat sich ein Brautpaar entschlossen, bei uns auf der Bahn zu heiraten. Die haben im Kanton Uri, wenn man so sagen kann, haben sie die besinnlichen Worte mitbekommen vom Pfarrer. Und dann hat eine Bahn die Gelegenheit gegeben, sich noch einmal überlegen, weil wir durch den Tunnel durchgefahren sind. Und im Kanton Wallis ist dann das Ja-Wort gekommen.
Danke vielmals, Peter Bernhard, der Geschäftsleiter der Dampfbahn Furka Bergstrecke. Das war es. Aus Gletsch, unser Treffpunkt. Bilder dazu von der Bahn gibt es im Internet, drs1.ch, beim Treffpunkt von heute. Und natürlich haben wir auch noch ein kleines Video ins Internet gestellt. Da sehen Sie, wie das Bändli unterwegs ist. Bilder und Video auf drs1.ch. Wir verabschieden uns, der Felix Münger und Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.